Herzlich willkommen zur Sendung Krieg und Frieden im Kontrafunk. Heute ist der 13. Januar 2026. Am Mikrofon für Sie Andreas Peter. Wir werden uns heute schwerpunktartig mit der NVA, der Nationalen Volksarmee der DDR, befassen. Im ersten Gespräch reden wir mit dem Historiker Klaus-Rüdiger May über die Entstehungsgeschichte der NVA, ihr Selbstverständnis, ihre Aufgaben und über die sogenannten Bausoldaten, ein Novum im Warschauer Vertrag. Und den Bausoldaten ist explizit das zweite Gespräch gewidmet, das wir mit Stefan Stadtherr-Wolter führen, der selbst Bausoldat gewesen ist und über deren größte Kompanie forschte, die im früheren Kraft-durch-Freude-Bau in Prora auf Rügen untergebracht war. Sie hören die Sendung Krieg und Frieden im Kontrafunk. Mit unserem nächsten Gesprächsgast wollen wir uns auf ein Themenfeld wagen, das von schwieriger Geschichte überdeckt ist. Wir wollen uns über das Kapitel Bausoldaten in der NVA unterhalten und damit auch über den Riesenbau in Prora auf der Insel Rügen, denn dort waren viele DDR-Bausoldaten kaserniert. Ich freue mich, als Gesprächspartner einen Mann begrüßen zu können, der sich als Historiker nicht nur mit diesem Themenkomplex beruflich beschäftigt, sondern selbst als NVA-Bausoldat in Prora stationiert war. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Stadtherr-Wolter.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Stadtherr-Wolter, die DDR leistete sich einen sogenannten Wehrersatzdienst mit Einführung oder nach der Einführung der Wehrpflicht 1962. Das waren die sogenannten Bausoldaten. Meines Wissens nach hat es in keinem anderen sozialistischen Land eine solche Möglichkeit gegeben, aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe zu verweigern und einen Ersatzdienst zu leisten. Haben Sie ermitteln können, haben Sie Erfahrungen sammeln können, warum die DDR diesen Sonderweg wählte?
Ja, das war so, weil in der Verfassung der Bundesrepublik war die Kriegsdienstverweigerung verankert 1949. Und die Bundesrepublik war auch immer so eine Art Schaufenster für die DDR. Und dadurch, dass die Wiederaufrüstung überhaupt umstritten war und es auch in der DDR sehr viele Totalverweigerer gegeben hat, die dann gesagt haben, sie wollen an dieser militärischen Aufrüstung nicht mehr teilhaben und das ein sehr schlechtes Bild abgegeben hat, war das so eine Strategie der DDR, eine Bausoldatenanordnung zu schaffen, die eben die Möglichkeit gibt, dass man einen waffenlosen Dienst innerhalb der Nationalen Volksarmee leistet. Aber das war eben nur eine Anordnung, das war kein gesetzlich verbrieftes Recht, auf das man sich berufen konnte. Und diese Anordnung wurde 1964 im September so fingiert als eine Antwort zu einer Leseranfrage im Neuen Deutschland dargestellt, dass das eben so den Menschen nebenher untergejubelt wurde, dass es diese Möglichkeit grundsätzlich gibt. Aber sie wurde nicht extra propagiert. Sie wurde im Gesetzblatt dann auch abgedruckt 10 Tage später. Und viele wussten das gar nicht. Die war in kirchlichen Kreisen bekannt vor allen Dingen. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, auch im Unterschied zu anderen sozialistischen Ländern, dass die evangelische Kirche vor allen Dingen eine große organisatorische, selbstständige Einheit geblieben war im Sozialismus, die eben noch relativ unabhängig agieren konnte. Und von dieser Seite her gab es großen Druck, dass ein waffenloser Wehrdienst eingeführt wird, weil eben gerade von Seiten der Christen große Bestrebungen bestanden, aus pazifistischen und christlichen Motiven heraus, an der Wiederaufrüstung nicht teilzuhaben. Wie gesagt, in den ersten 2 Jahren gab es sehr viele Totalverweigerer, bis zu 1500. Und durch diese Bausoldatenanordnung war dann die Möglichkeit gewesen, diese Menschen zu integrieren. Und im Unterschied zu den anderen Ostblockländern ist es so, dass die Kirche in anderen Ländern noch mehr unterdrückt gewesen ist, wie zum Beispiel in der Sowjetunion. Deswegen hatte die gar nicht so diese Befugnisse, auf Kirche-Staat-Ebene zu verhandeln, wie das zum Beispiel der Landesbischof Moritz Mitzenheim in Thüringen getan hat oder auch der Landesbischof aus Dresden, Gottfried Noth, der sich auch sehr für die Christen eingesetzt hat, die die Waffe verweigern wollten.
Aber beispielsweise Polen ist ja ein streng katholisches Land gewesen, wo auch die Kommunistische Partei doch Rücksicht drauf genommen hat, dass also ein erheblicher Teil der polnischen Bevölkerung nach wie vor streng gläubig war. Warum gab es einen Ersatzdienst aus religiösen Motiven, aus Gewissensgründen, nicht zum Beispiel auch in Polen?
Ja, das ist auch eine andere Geschichte gewesen. Polen hat auch einen anderen Nationalstolz. Man hat diese Frage des Nationalstolzes mit der Frage der Wiederaufrüstung verbunden. Und da Deutschland ja eben diese sehr düstere Geschichte hinter sich gebracht hatte und es tatsächlich am Boden lag und die Meinungen eben doch dahin gegangen sind, dass einem doch die Hand abfallen soll, wenn man wieder eine Waffe anfasst. So haben sehr viele Menschen gedacht. Und auch die deutschen Staaten noch sehr jung waren und dieses Bewusstsein, sich jetzt so verteidigen zu müssen, vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt war. Das spielt da mit hinein.
Habe ich Sie richtig verstanden? Den Wehrersatzdienst in der DDR, den konnte nicht wirklich jeder in Anspruch nehmen. Galt das auch für religiös gebundene Menschen? Also selbst wenn man Teil der katholischen oder Teil der evangelischen Kirche war, hieß das nicht automatisch, dass man einen Wehrersatzdienst für sich beanspruchen konnte?
Nein, das konnte man nicht unbedingt beanspruchen. Man musste das begründen und es konnten auch nur religiöse Gründe angegeben werden. Oppositionelle Gründe wurden natürlich nicht anerkannt und man hatte kein Anrecht darauf. Wenn man Pech gehabt hat, aber das ist mir jetzt so nicht bekannt, kam man dann trotzdem in eine andere Einheit oder wurde zurückgestellt. Da wurde ja sehr viel Willkür betrieben. Man hatte kein Recht, man konnte das nur einfordern. Aber entschieden haben dann andere darüber.
Wie muss man sich heute, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR, den Alltag eines Bausoldaten vorstellen?
Der Alltag des Bausoldaten hat sich ja gewandelt. Es gab drei verschiedene Phasen in der Bausoldatengeschichte. Einmal die gleich 1964 bis 1975 ging die. Da hatte man sofort vier Pionierbaubataillone geschaffen, in der die Bausoldaten integriert waren. Und in dieser Zeit gab es einige Schwierigkeiten und Widerstände auch innerhalb dieser Einheiten, weil diese Soldaten auch zum Bau militärischer Anlagen herangezogen wurden. Und das hat große Widerstände gegeben. Da waren zum Beispiel auch in Prora dann 30 Bausoldaten, von denen 6 verweigert hatten, einen Panzerplatz mitzubauen. Und die wurden dann bestraft mit Arrest. Die saßen sogar ein halbes Jahr im Arrest, der danach gedient werden musste. Solche Geschichten kamen in den 60er Jahren vor. Und daraufhin, weil es dann wieder Widerstände und sehr viele Eingaben und Unruhen gegeben hat, ist man dann dazu übergegangen, einen dezentraleren Dienst in den rückwärtigen Diensten zu schaffen, dass dann Bausoldaten als Gärtner und als Krankenpfleger und sowas eingesetzt wurde, wo es dann schon wieder hieß, nach ein paar Jahren, denen geht's viel zu gut, ja, und wir müssen da wieder mehr Gerechtigkeit zu der anderen Truppe schaffen. Wohlgemerkt hat das alles innerhalb der NVA stattgefunden, immer kaserniert mit Uniformen, immer mit Grundausbildung vorneweg und so weiter. Das gab's alles, das hat alles dazugehört. Und 1982 ist man dazu übergegangen, wieder größere Einheiten zu schaffen, wo dann die allergrößte in Prora gewesen ist, wo man die Bausoldaten, das war ja auch ein wirtschaftlicher Niedergang, in der Wirtschaft mit einsetzen konnte und eingesetzt hat. Wirklich schwierige Arbeiten in der Chemie, im Gleisbau oder der Hafenkran in Prora. Das sind die Tätigkeiten, die Bausoldaten tun mussten. Dann weniger direkt an militärischen Anlagen, aber indirekt ja schon, weil auch der Hafen Mukran ja für Rüstungsgüteraustausch gebaut wurde und so weiter. Oder auch ein Landesverteidigungsprojekt gewesen ist.
Hatte ein Bausoldat einen Wehrsold?
Den hatte er auch. Ich glaube, 150 Mark war das. Der hat sich meines Erachtens nicht von denen eines anderen Grundwehrdienstleistenden unterschieden.
Nochmal zurück zum normalen Alltag eines Bausoldaten. Ich war ja bei der Nationalen Volksmarine in Warnemünde und hatte eben sowas wie Morgenappell, wie Frühsport, wie Revierreinigen oder so, wie das hieß. Gab es solche, ich sag mal, grundsätzlichen, basalen Dinge im Alltag eines Bausoldaten auch? Oder hieß es aufstehen, waschen, Frühstück und dann ran an die Arbeit?
Ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen so. Am Anfang gab es allerdings die Grundausbildung, 14 Tage nur. Das war auch in den 60er Jahren anders, da gab es 4 Wochen Grundausbildung. Das gab dann nur noch 14 Tage Grundausbildung, dann wurde das Gelöbnis gesprochen. Und das war so richtig, wie man sich Militär vorstellt, mit Anziehen und Kleiderkontrolle und Ausrüstungskontrolle und Marsch mit Gasmaske. Und sowas alles, Sport, Ausbildung, Laufen morgens, ja, das gab's in diesen Wochen. Dann hat die Arbeit einfach im Vordergrund gestanden. Also wirklich die Ausbeutung der Arbeitskraft, 12 bis 14 Stunden im Sommer, ja, war man den ganzen Tag beschäftigt auf der Baustelle oder auch in der Kaserne gab es immer irgendetwas zu tun und zu putzen und zu wiedern. Also da gab es bis auf ganz wenige Ausbildungstage, die gab es auch mal, wo man dann seine Dinge aus dem Spind runter auf den Appellplatz schaffen musste, dann wurde kontrolliert und so weiter. Diese Sachen, die gab es vielleicht ein-, zweimal im Monat. Also die Arbeit hat wirklich im Vordergrund gestanden.
Und war die Behandlung auf der Arbeits-, auf der Baustelle oder auf den Baustellen anders als in der Kaserne?
Die war schon insofern anders, dass man nicht mehr direkt den Vorgesetzten immer so ausgeliefert war, den Blicken der Vorgesetzten, sondern zivilen Meistern unterstanden hatte. Und da ging es manchen dann schon insofern ganz gut, dass sie so ein kollegiales Verhältnis fast hatten und auch geschätzt worden für ihre Arbeit. Man musste mit ständigen Kontrollen rechnen, das war schwierig. Und dann war es ja so, dass es, also von den Militärs, und dann ist es ja auch so, dass es in der DDR nicht immer Arbeitsmaterial gegeben hat, man auch öfters in den Baubuden rumgesessen hat, auf Arbeitseinsatz gewartet hat und man sich aber nicht entfernen durfte von dieser Bude, ja, von der Baustelleneinrichtung. Spaziergänge und so weiter, das war alles verboten. Es war keine Literatur auf der Baustelle erlaubt. Man durfte sich so gut wie mit nichts befassen. Man durfte ja überhaupt nur ein sozialistisches Buch und eine Bibel durfte man in seinem Spind auch in Prora haben. Alles andere war nicht gestattet oder es war mal gestattet, dann wurde das wieder eingezogen. Man musste das alles genehmigen lassen. Also man war schon unter ständiger Kontrolle und Aufsicht oder musste immer mit dieser Kontrolle und Aufsicht rechnen. Das macht ja auch schon was mit dem Menschen psychisch, dass er ständig Angst haben musste, ertappt zu werden. Weil natürlich hat man versucht, auch Dinge zu umgehen und sich mit irgendwas zu befassen. Da wird man ja sonst verrückt, ja. Manche haben unter ihrer Oma, hat man das genannt, so einen Kopfschutz, ein Walkman heimlich versteckt, wo sie dann während der Arbeit Walkman gehört haben und solche Sachen. Das durfte auf keinen Fall auffliegen. Für sowas konnte man dann 3 Tage in den Arrest wandern.
Sie hatten das Wort Gelöbnis angesprochen. War es das gleiche Gelöbnis, das auch alle anderen NVA-Soldaten mit der Waffe in der Hand leisten mussten oder hatten Sie ein anderes Gelöbnis?
Nein, das war schon abgewandelt. Es gab keinen Eid, den man geleistet hat auf die sozialistische Verteidigung, sondern man gelobte nur an der Seite der sowjetischen Bruderarmee und im Sinne des Sozialismus eben seine beste Arbeitsleistung zu bringen und loyal auch die Befehle auszuführen. Aber es wurde kein Eid, das ist der große Unterschied, abgeleistet. Und dennoch war das natürlich für viele eine Anfechtung. Und deswegen, da kommen wir vielleicht ja noch drauf zu sprechen, gab es auch Verweigerungen, Gelöbnisverweigerungen.
Kommen wir doch gleich mal auf diese Gelöbnisverweigerung. Wie muss man sich das vorstellen? Hat man dann einfach nicht mitgesprochen oder hat man im Vorfeld gesagt, ich werde dieses Gelöbnis auf keinen Fall ableisten?
Ja, genau. Da wurden viele Diskussionen geführt im Vorfeld. Und dann war es tatsächlich so, das war eine sehr, sehr ergreifende Situation, die ich persönlich miterlebt habe in Prora, dass dann alle 240 Mann in der Turnhalle versammelt waren. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu den normaldienenden Einheiten. Die Vereidigung war ja ein öffentliches Ereignis, wo dann die Eltern und Verwandten, da können Sie sich vielleicht auch noch erinnern, zusammengekommen sind, um auf dem Marktplatz oder auf dem Kasernenhof dieses öffentlich abzuleisten. Die Bausoldaten hat man versteckt in der Turnhalle und hat das dort versucht, über die Bühne zu ziehen. Und das war sehr ergreifend, denn da 240 Mann standen und der Vorgesetzte hat dann immer die einzelnen Worte vorgesprochen. Und jetzt sollten die Bausoldaten nachsprechen und man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Es wurde kein Wort wiederholt, ja. Und dass dann so viele Männer dann da so konsequent das verweigern, das war ein großes Erlebnis. Das ist das, was man auch heutigen Jugendlichen nahebringen muss in der Bildungsarbeit meines Erachtens, wie eben doch Jugendliche sich damals gegen Diktatur gestellt haben und was man für eine Einheit, auch wenn man ganz unterschiedlicher Glaubensvorstellung ist, es gab ja viele verschiedene Glaubensrichtungen, die da zusammenkamen, viele Andersdenkende, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, dann so friedlich miteinander gelebt haben in der Kaserne. Die haben dann alle dagestanden und haben das nicht wiederholt. Und das wurde dann ein-, zweimal so durchgezogen. Dann wurde angedroht, der hat dann geschrien, der Bataillonskommandeur, dass er uns alle in den Knast steckt und weiß ich nicht was alles. Letztendlich wurde es dann irgendwie prappelnd über die Bühne gezogen. Aber es gab eben doch diesen Akt der Verweigerung.
Aber es gab jetzt nicht zum Beispiel eine Inhaftierung deswegen oder irgendwelche anderen Strafmaßnahmen.
Sowas konnte auch passieren. Also wenn man dann wirklich sagt, nein, ich als Einzelperson dann eben sich hinstellen und sagt, ich mache das jetzt nicht mit und ich leiste das nicht ab, dann war das eine Befehlsverweigerung und dann konnte das wieder Konsequenzen haben. Das konnte schon sein, ja.
Wir hatten ja herausgearbeitet, dass der Wehrersatzdienst in der DDR, also der sogenannte Bausoldat, nur Menschen mit religiösen Bindungen offen stand, wenn überhaupt. Also selbst denen wurde das ja mitunter verweigert. Wie ist überhaupt die Ausübung religiöser Riten während des Dienstes gewesen? War das gestattet, also einen Gottesdienst abzuhalten oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, auch das war nicht gestattet. Da gibt's auch eine Passage in meinem Buch Der Prinz von Prora, wie wir hochgezogen, nannte man das, wenn man dann ertappt wurde, wenn man zusammenkam in einem Raum und dann so gottesdienstliche Handlungen mit Singen und Beten und das durfte alles nicht sein. Man musste das dann propagieren als Gespräch über die Bibel. Sowas war natürlich möglich, aber gottesdienstliche Handlungen waren nicht gestattet in der Kaserne. Das wurde gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser, so muss man sagen. Man musste dann für diese Dinge in den Ausgang gehen und grundsätzlich wurde ja 1984 dann auch eine Möglichkeit geschaffen, einen Gottesdienstausgang zu beantragen. Aber auch diese ganzen Dinge wurden immer wieder ausgehöhlt. Viele kamen wochenlang gar nicht aus der Anlage raus und konnten auch nicht wirklich am Gottesdienst teilnehmen. Also solche Dinge, die waren auch nicht gestattet, wurden aber verbotenerweise dann doch in der Kleiderkammer zum Beispiel durchgeführt. Das sind diese Schächte gewesen, die in dem, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, im KdF-Bau mal als Fahrstuhlschacht geplant waren, aber dann ausgebaut worden 1950, als es zum Kaserne ausgebaut wurde. Fensterlose Kammern, da drin hat man sich versteckt und hat dann dort ja solche Dinge praktiziert.
Kommen wir mal zum immer wieder schon gehörten Begriff Prora und was dahinter steht, nämlich der riesige Bau auf Rügen in Prora, so ein halbrunder Bau, der gebaut wurde für das Kraft durch Freude-Programm. Haben Sie eine Ahnung oder haben Sie ermitteln können, warum die DDR ausgerechnet Bausoldaten dort kasernierte? Und ich nehme an, es waren ja nicht nur Bausoldaten, die dort kaserniert waren. Aber warum hat man diesen riesigen Bau auf diese Weise genutzt?
Na, man hat Prora ja für fast alle Einheiten, die es in der DDR militärisch gegeben hat, genutzt. Das ist einfach, diese riesige Anlage bot sich an, sehr viele Menschen unterzubringen. Und man konnte dann in den 60er Jahren, wie schon erwähnt, Bausoldaten dort gebrauchen, weil die für die Militärs wichtige Dinge mit gestalten, mit ausbauen konnten, ja, also Panzerplätze und die Kaserne mit ausbauen und so weiter. Das war ja ein fortschreitender Prozess, dass die Kaserne immer weiter vervollkommnet wurde. Und dann in den 80er Jahren waren die Bausoldaten wirklich wichtige Arbeitskräfte, um diesen Hafen Mukran, den man gebaut hat, um Polen zu umgehen. Polen scherte ja aus dem sozialistischen Lager immer mehr aus durch die Solidarność-Bewegung und dann hat man eine direkte Verbindung in die Sowjetunion geschaffen. Und mit diesem Hafen Mukran. Und dort brauchte man sehr viele billige Arbeitskräfte. Deswegen kam diese größte Einheit der Bausoldaten dorthin. Und es war einfach auch Platz in dieser riesigen Anlage. Das hat auch was mit der Entwicklung des Militärs zu tun und dass die Kampfverbände dann in den 60er, 70er Jahren, die dort alle in Prora entstanden sind, im Zuge der heimlichen Aufrüstung, das war die bedeutendste und größte Einrichtung in der DDR, ein Symbol für die heimliche Aufrüstung, mit sehr vielen, mit fast 15.000 Militärangehörigen. Diese Kampfverbände hat man in den 60er, 70er Jahren mehr auf das Festland gezogen, weil Rügen ja schon ziemlich abgeschnitten war und hat dort Ausbildungseinrichtungen geschaffen. Naja, und dann hatte man in diesem Zuge auch Platz, nachdem die Fallschirmjäger zum Beispiel aus Block 5 abgezogen worden sind, nach Lenin in die Nähe von Berlin. Auch das war strategisch so gedacht, dass das dort günstiger stationiert ist, das Fallschirmjägerbataillon oder Regiment später, dass man dann in diesen Räumen Bausoldaten unterbringen konnte.
Gab es oder hat man eine Art, ich weiß nicht, Einführung in die Geschichte dieses Gebäudes, dieses Gebäudekomplexes gehabt oder gab es da überhaupt keine Auskunft drüber?
Über das Gebäude gab es gar keine Auskunft. Das war alles geheimdienstlich verankert. Viele waren überrascht, überhaupt dort an der Stelle so ein Riesengebäude vorzufinden, denn auf den offiziellen Karten der DDR war Prora überhaupt nicht eingezeichnet. Das war Niemandsland. Also das war verschwiegen, Über die Vergangenheit wurde auch nicht gesprochen, weil es gab eigentlich im Nachhinein auch keine Veranlassung, weil ja aus diesen KDF-Ruinen, es war ja nie fertig geworden, eben etwas ganz anderes geschaffen wurde. Ja, so wie man eben auch in Wolfsburg nicht ständig davon redet, dass das das Kraft durch Freude KDF-Wagenwerk gewesen ist, sondern das war dann VW und das ist heute VW und das hat sich weiterentwickelt. So hat man eben in Prora aus diesen Nazi-Ruinen, die als überwunden galten, eben noch etwas anderes geschaffen. Und eben zwar diese riesige Kaserne. Und man hat das auch nur und ausschließlich als Kaserne wahrgenommen. Und der Alltag war viel zu präsent, als dass man sich dann noch über Geschichte vor Ort Gedanken macht, als was das mal geplant war.
Sind Sie zu Erkenntnissen gelangt, dass die DDR eventuell auch andere Nutzungsmöglichkeiten für Prora erwogen hat, oder war von Anfang an klar, das Ding lässt sich eigentlich nur in unserem Sinne oder im Sinne der DDR militärisch nutzen?
Nee, da gab es tatsächlich 1948 in der CDU-nahen Zeitung Der Morgen wurde das dargestellt, Spekulationen oder Überlegungen, dass man doch daraus tatsächlich eine Erholungsanlage schaffen könnte für die Werktätigen im Nachhinein, oder dass man das auch als Industriekomplex nutzt, dass man dort Werkstätten ansiedelt und so weiter. Aber diese zivilen Nutzung, die waren ganz schnell vom Tisch im Zuge der Wiederaufrüstung Deutschlands, der unvereinbaren Systeme, die sich gegenüberstanden durch machtpolitische und weltanschauliche Gegensätze, ging das dann ganz früh los, dass man schon 1948, 49 angefangen hat, eine erste Polizeischule in Prora zu bauen, eine bewaffnete Polizei wohlgemerkt, wo dann 2000 Menschen dann schon stationiert gewesen sind um 1950 und 1952, als die kasernierte Volkspolizei gegründet wurde. Auch da war Prora ein ganz spezieller Ort für diese Geschichte, ein zentraler Ort, waren dann schon bis zu 13.000 Soldaten. Das war die größte Ansammlung der bewaffneten Polizeikräfte, die heimlich in der DDR aufgestellt wurden, die in Prora stationiert gewesen sind. Also es wurde ganz schnell in Richtung Kaserne gedacht. Und dann muss man sagen, dass die Russen, die sowjetischen Befreier, mit ihrer zweiten Artilleriebrigade auch gleich in Prora eingezogen sind 1945. Die haben 10 Jahre lang dort in dem Block residiert, wo später dann die Fallschirmjäger und dann später die Bausoldaten untergebracht gewesen sind. Und die haben ja den Aufbau der Armee mitgesteuert und mitgeleistet und haben quasi also einen großen Teil von Prora regelrecht besetzt. Da konnte dann keiner rein. Die hatten eine eigene Bäckerei, die hatten einen eigenen Knast. Wie viele Menschen jetzt da Russen gewesen sind, weiß ich nicht, aber das war schon eine ordentliche Einheit auch, die da eben das Sagen hatte und das von Anfang an militärisch besetzt hatte.
Dann wollen wir uns zum Abschluss nochmal der Zukunft zuwenden, sofern das möglich ist, also Substanz hat. Sie haben sich ja intensiv mit dem Komplex beschäftigt. Sie haben, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ein Museum dort ja auch gegründet. Wie denken Sie über die Pläne nach der Nachnutzung von Prora, die jetzt so im Umlauf sind, aktuell sind oder auch schon umgesetzt sind? Kann man einen Komplex wie Prora mit einem Konzept von Eigentumswohnungen oder Ferienwohnungen wirklich erhalten? Oder glauben Sie, dass es vielleicht ehrlicher wäre, Sie sprachen von Rückbau, dass man sagt, wir können diesen riesigen Koloss als Denkmal nicht ganz und gar erhalten, es ist gar nicht ökonomisch möglich. Lassen wir ihn also zurückbauen zu, weiß ich, zu der Hälfte oder so. Das kann man ökonomisch irgendwie stemmen. Haben Sie da eine Meinung zu oder sind Ihnen da Erkenntnisse zu bekannt?
Die Geschichte ist ja längst gelaufen. Das waren Dinge, die vor 10, 15, ja, vor 20 Jahren diskutiert wurden, was man von Prora erhält oder nicht. Und nachdem die Anlage 1994 unter Denkmalschutz als Gesamtanlage gestellt wurde, war das dann eigentlich schon kein Thema mehr. Auch wenn es zwischendurch dann immer noch mal aufkam, aber ernsthaft wurde das nicht mehr diskutiert. Die ganzen Blöcke sind mittlerweile in Einzelteilen verkauft. Und es ist ja fast fertig saniert mittlerweile. Also das läuft ja auch mehr oder weniger. Also so richtig insolvent ist da noch keiner. Es sind verschiedene Einrichtungen, Tourismusdinge, die da sich etabliert haben. Die Menschen sind komischerweise auch, also was ich höre, sind sehr viele begeistert davon, dort Urlaub zu machen. Ist ja ein ganz herrlicher Blick. Es ist luxussaniert. An was es wirklich fehlt, ist Infrastruktur. Da gibt es noch Nachholbedarf. Und es ist mittlerweile eine todsanierte Anlage, so empfinde ich das. Das ist eben wirklich schlimm und das fällt jetzt doch auch auf und vielen auf die Füße. Es ist tot eigentlich, bis auf die Urlauber oder die Menschen, die dort wohnen und den schönen Ausblick genießen und so weiter, ist auf diesen riesigen, langen Straßen von Prora so gut wie nichts mehr los. Und da herrschte noch vor 10 Jahren, als es noch sehr viele Museen und so weiter, die alle wegrationalisiert wurden zugunsten dieser Luxuswohnung, da war sehr viel Verkehr auf den Straßen, da war sehr viel los und es war wirklich auch spannend, das Gebäude zu sehen. Es war interessant, die Transformation zu sehen, was viele Erinnerungstouristen sind gekommen, die die DDR dort wiedergefunden haben oder andere, die den KDF-Bau auch oft falsch interpretiert, weil sie haben immer das gesehen, was die DDR dort draus gemacht hatte, haben das aber als nationalsozialistische Architektur alles betrachtet. Das war auch oft verkehrt. Aber sie haben da eben Dinge auf sich wirken lassen und fanden das alles sehr spannend. Jetzt sieht wirklich ein Block wie der andere aus. Man hat die Anlage ganz weiß gestaltet und nach alten Plänen, wie sie in nationalsozialistischen Zeiten entworfen sind, die Fensteraufteilung hergerichtet und so weiter. Im Nachhinein hat man ein KDF-Bad geschaffen, was es also tatsächlich nicht mehr gegeben hat, was einmal schon überwunden war. Diese Begrifflichkeit gab es eben auch gar nicht. Und jetzt ist das alles wieder salonfähig gemacht. Ich finde das gesellschaftlich eigentlich krank, dass man das so aus der Mottenkiste wieder herausgeholt hat, diese Pläne, und dass man dieses Modell Prora, was ja wirklich nur ein Modell gewesen ist, es ist ja außer Ruinen, ist ja nichts entstanden, es hat ja nicht einen Tag als Seebad funktioniert, dass man jetzt im Nachhinein diese Anlage so schön auch noch vermarktet als Kraft durch Freudebau, wie man auf Wegweisern da vor Ort sieht, dass man das im Nachhinein als KDF-Bau jetzt vervollkommnet und ohne Berücksichtigung der eigentlichen 40-jährigen DDR-Geschichte, die sehr, sehr viele Menschen bis zu 100.000 indirekt oder direkt sogar geprägt hat. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist und die auch von den Medien sehr, sehr einseitig begleitet wurde, wo ja wirklich fast immer nur von diesem KDF-Bau zu reden ist und man von der eigentlichen DDR-Geschichte wenig weiß.
Warum gab es in der DDR als einzigem sozialistischen Land einen Wehrersatzdienst? Warum nutzte die DDR den Nazi-Riesenbau Prora als Kaserne für die sogenannten Bausoldaten? All diese Fragen stellten wir dem Historiker und früheren DDR-Bausoldaten Dr. Stefan Stadtherr-Wolter. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, seine Biografie »Der Prinz von Prora« und die Bücher Prora Kolossales am Südstrand sowie Prora Kolossales am Nordstrand empfohlen, die alle über die einschlägigen Buchportale im Internet erhältlich sind. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stadtherr-Wolter.
Bitte sehr.
Sie hören die Sendung Krieg und Frieden im Kontrafunk am 13. Januar 2026. In diesem Jahr jährt sich die Gründung der Nationalen Volksarmee der DDR, kurz NVA, zum 70. Mal. Was war das eigentlich für eine Armee? Welche Aufgaben hatte sie? Welche Besonderheiten zeichneten sie aus? Wir wollen das näher beleuchten mit dem Historiker und Publizisten Klaus-Rüdiger May. Herzlich willkommen, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, der Staat, der die NVA gründet, der existiert jetzt seit 35 Jahren nicht mehr. Ist das ein genügend langer Abstand, um einigermaßen gesichert sagen zu können, ob die NVA eine Armee wie viele andere gewesen ist, also die Armee eines souveränen Staates, der auch UNO-Mitglied war, oder war die NVA ein Sonderfall der Geschichte?
Das kommt darauf an, ob Sie die DDR als Sonderfall der Geschichte betrachten. Das könnte man ja auch tun. Wenn wir das nicht als solches verbuchen würden, dann kann man auch die NVA, glaube ich, nicht als Sonderfall der Geschichte betrachten. Denn letztendlich war sie vergleichbar, nicht ganz, es gibt Unterschiede, aber vergleichbar mit der tschechoslowakischen Armee, Volksarmee muss man ja mal sagen, der polnischen Armee und so weiter und so fort. Also sie bildete, was die Ostblock-Armeen oder die Armeen des Warschauer Vertrages betrifft, keine Ausnahme. Es gab ein paar Besonderheiten. Beispielsweise war die NVA die einzige Armee im Ostblock, die es akzeptiert hat, widerwillig und mit auch gehörig Schwierigkeiten, aber immerhin doch akzeptiert hat, dass der Dienst mit der Waffe verweigert wird. Das gab es in keiner anderen Armee im Ostblock.
Als die NVA gegründet wurde, war die DDR schon 7 Jahre alt. Hat sich die DDR absichtlich so viel Zeit gelassen mit der Gründung einer eigenen Armee oder hatte das andere Gründe?
Ja, das hatte zunächst erstmal historische Gründe, weil Deutschland wurde ja nach 1945 erstmal entmilitarisiert aus Gründen des Zweiten Weltkrieges, des Nationalsozialismus. Jeder kennt die Geschichte. Deutschland war ja unter der Schirmherrschaft der Besatzungsmächte. Und da ging es gar nicht darum, dass dort eine eigene Armee ist. Ich darf daran erinnern, dass erst 1955 die Bundeswehr gegründet worden war. Und im Grunde ist die Nationale Volksarmee dann ein halbes Jahr oder ein paar Monate später gegründet worden nach der Bundeswehr. Aber man darf über einen Fakt nicht hinwegschauen. Es gab ja schon so etwas wie eine versteckte Armee. Und zwar in Form der kasernierten Volkspolizei. Und die kasernierte Volkspolizei ist der Vorläufer der NVA. Die wurde bereits schon 1948 als Bereitschaftspolizei gegründet. Damals gab es noch Länder in der DDR, also die Länder, die dann 1990 wieder begründet worden waren. Und diese Abteilung der kasernierten Volkspolizei unterstanden den Ländern. Dann allerdings mit Gründung der DDR wurde eine Hauptverwaltung geschaffen und sie wurde dem Innenministerium eingegliedert. Es gibt im Übrigen eine ganz hübsche Anekdote. 1952 war Pieck, Ulbricht und einige andere bei Stalin. Die mussten immer öfter mal dahin fahren und dann diskutieren, wie es in der DDR weitergeht und auch ein bisschen Rechenschaft ablegen. Jedenfalls wollte Ulbricht unbedingt durchsetzen, dass die SED verkündet, dass der sozialistische Aufbau beginnt, also dass man von der antifaschistischen demokratischen Grundordnung abgeht und zum sozialistischen Aufbau übergeht. Und dann spottete Beria, sie sind doch noch nicht mal ein richtiger Staat, sie haben noch nicht mal eine richtige Armee. Und dann konterte Ulbricht ja, dass man noch die kasernierte Volkspolizei hätte. Und Stalin fragte, ja, wer ist denn Innenminister, wem untersteht die denn? Und dann sagte Ulbricht ja einem sehr friedfertigen Mann. Und Stalin sagte, bitte ersetzen Sie den durch einen kriegerischen Mann. Und so wurde dann statt des ehemaligen Sozialdemokraten Steinhoff Willi Stoph, der dann auch erster Innenminister wurde, Chef der kasernierten Volkspolizei.
Und er war ja auch gleich erster Verteidigungsminister. Bleib ich gleich mal bei Willi Stoph. Die DDR war ja offiziell der antifaschistische deutsche Staat, der andere Staat, der mit allem gebrochen hatte, was den Faschismus hervorgebracht hatte. Und ausgerechnet Willi Stoph wurde erster Verteidigungsminister, wo später bekannt wurde, dass er peinliche Elogen auf den NS-Staat im Stürmer verfasst hatte, was ihm ja seinen Posten kostete. Es gab auch andere Merkwürdigkeiten, also dass die NVA den Stahlhelm übernahm für die NVA, der noch für die Wehrmacht entwickelt worden war, was kaum einer wusste. Die Uniform war eigentlich ein Entwurf für die Wehrmacht. Generäle waren im Generalstab, die im Dritten Reich Karriere gemacht hatten und so weiter. Wie ging das eigentlich alles zusammen?
Naja, da gibt es, glaube ich, zwei Linien. Auf der einen Seite wurde die NVA natürlich gegründet als Volksarmee. Nehmen wir mal den Namen auseinander, als Volksarmee. Das bedeutet, sie stand in der Tradition der Sowjetarmee. Es gab ja auch enge Bezüge zur sowjetischen Armee und enge Beziehungen vor allen Dingen. Und man kann das an einem Beispiel verdeutlichen, wenn sie General werden wollten in der NVA, wenn sie aufsteigen wollten, dann durften sie nicht nur in Dresden an der Militärakademie studiert haben, sondern mussten sie in Moskau an der Generalstabsakademie der Sowjetstreitkräfte Frunse studiert haben. Das heißt, wenn sie nicht in der SU studiert hatten, wurden sie in der Regel kein General. Also da sehen Sie die enge Verquickung. Das ist die eine Linie. Die zweite Linie ist, diese Volksarmee heißt ja aber auch Nationale Volksarmee. Und das hängt damit zusammen, dass man in der DDR auch das Nationale betonen musste, weil man ja der einzige und der richtige deutsche Staat war, während die Bundesrepublik eher so als amerikanische Kolonie angesehen worden ist. Und deswegen gibt es schon eine von Anfang an daseiende Traditionslinie zum Preußischen. Man wollte unbedingt da die sogenannten progressiven Traditionen einhalten und sich darauf berufen. Und deswegen gibt es natürlich die Uniform. Es ist ja nicht nur der Stahlhelm, es ist auch das Exerzieren. Denken Sie an den Stechschritt. Es geht bis hin zur Musik. Der Parademarsch der NVA war der Yorkshire Marsch zum Beispiel. Und der höchste Orden der NVA war der Scharnhorst-Orden nach dem preußischen General Gerhard von Scharnhorst.
Das ist auch wiederum ein gutes Stichwort, denn diese preußischen Traditionen oder diese Traditionslinien, Gneisenau war ja auch ein Preußengeneral, der in der DDR große Achtung erfuhr. Wie ging das zusammen? Also, dass man einerseits sagte, man habe den preußischen Militarismus, der als eine der Ursachen für den Faschismus angesehen wurde, mit Stumpf und Stiel ausgerottet und dann bezog man sich eben, wie gesagt, auf Scharnhorst oder auf Gneisenau. Ich zum Beispiel, ich bin in der Volksmarine in der DDR gewesen und da galten eben zum Beispiel Traditionen, also indem wir das Dreiband getragen haben, das ja auf die drei Seeschlachten von Lord Nelson zurückgeht oder den Knoten, der ebenfalls in der britischen Marine gang und gäbe war. Also diese Merkwürdigkeiten, dass man auf Traditionen setzte, die eigentlich ausgeschlossen waren, war das typisch DDR oder war das ein Unfall?
Nein, ein Unfall war das nicht. Also es sind wiederum zwei Linien, die man da zusammennehmen muss. Die eine Linie heißt, die DDR verstand sich in der marxistischen Vorstellung ja als diejenige, die alle progressiven Traditionen der deutschen Geschichte in sich aufgenommen und verwirklicht und weiterentwickelt hat. Das heißt, alles Gute, was in Deutschland passiert war, das ist Traditionslinie der DDR und man hat sich dann sehr stark bezogen auf den antinapoleonischen Befreiungskampf, also diese Traditionslinie der preußischen Reformer, war doch sehr stark. Und die zweite Linie, die man betrachten muss, ist, es gab in der DDR immer große Diskussionen, das klingt, wenn man das heute erzählt, langweilig, und zwar Erbediskussionen. Das bedeutet, die Frage, was ist unser Erbe? Also man kann es an einer Sache sehr deutlich machen, und zwar, dass bis Mitte der 60er Jahre Thomas Müntzer der große Heros der Bauernkriege, der frühbürgerlichen Revolution war. Und Ende der 70er ändert sich das. Da wird Martin Luther und Münzer gerät in Vergessenheit, weil 1972 wird die DDR von vielen Staaten anerkannt und man möchte jetzt die größte und schönste DDR der Welt sein und Martin Luther gehört plötzlich zum progressiven Erbe. Es geht zur gleichen Zeit, Mitte der 70er Jahre, los, dass eine Preußenrenaissance, man bezieht sich auf Preußen, Preußen wird wichtiger, das Denkmal von Friedrich dem Großen wird wieder aufgestellt. Die preußischen Reformer, die Generäle, die gegen Napoleon gekämpft haben, werden praktisch rehabilitiert, die gehören zum großen Erbe. Und insofern versucht man das alles zu vereinnahmen und insofern ist diese Traditionssicherung für die DDR wichtig, weil sonst wäre sie ja nur sowjetisch.
Welche Aufgabe hatte die NVA überhaupt? War es reine Landesverteidigung oder, wie häufig kolportiert wurde von Wehrpflichtigen, sie sei eigentlich nur Kanonenfutter für die sowjetische Armee?
Offiziell Ersteres, inoffiziell Letzteres. Denn man hatte ja die NVA gegründet zur Landesverteidigung, allerdings war sie Teil des Warschauer Vertrages. Und das ist ja auch eine spannende Geschichte. Wir erleben ja ab den 70ern, Anfang der 80er, NATO-Doppelbeschluss und so weiter und so fort, aber auch eine Durchmilitarisierung der DDR. Also es taucht plötzlich in der Schule ein Fach Wehrkunde auf. Plötzlich müssen auch nicht nur die Jungs, wenn sie Abitur machen, ins GST-Lager in der 11. Klasse, plötzlich müssen auch die Mädchen ins ZV-Lager, Zivilverteidigung nannte sich das. Das heißt, wir erleben auch eine Militarisierung der DDR. Und in der Doktrin war es schon so, dass man davon ausging, wenn denn der Großkrieg stattfindet, dann ist es die Aufgabe der NVA, 24 Stunden Ostdeutschland zu halten, bis die Russen ihre Reserven herangeführt hat. Also insofern, die Vorstellung war so schon, dass man das Land eigentlich nicht verteidigen kann, sondern dass man nur den Gegner aufzuhalten habe.
War die NVA eine Armee, die in der NATO mit Respekt behandelt wurde oder wurde sie im Westen nicht ernst genommen?
Das kann ich offen gestanden nicht beurteilen, weil ich mich mit diesem Fakt, wie wurde die DDR-Armee von der NATO betrachtet, niemals beschäftigt hat. Ich kann da jetzt nur spekulieren und die Spekulation hieß natürlich, man wusste, dass ein Teil der DDR-Ausrüstung veraltet ist. Man wusste natürlich, dass der technische Standard nicht so hoch war. Allerdings muss man dazu sagen, es gab keine Probleme wie jetzt mit dem Sturmgewehr, sondern die Kalaschnikow funktionierte halt. Und insofern hat man schon eine Armee, die über 100.000 Soldaten hatte und man darf jetzt auch nicht vergessen, das Hinterland dieser Armee, es gab ja Reservisten, also es ist ja niemand aus der NVA entlassen worden, sondern alle wurden in die Reserve versetzt und mussten dann auch immer regelmäßig einrücken zur Reserve. Und Ende der DDR waren ungefähr über 2 Millionen Männer vom Anfang der NVA, von 1956 bis zum Ende, 2 Millionen Männer, die eine militärische Ausbildung gehabt hatten und Reservisten gewesen waren oder noch immer waren.
Es wird kolportiert, dass die NVA bereits Stellung an der Grenze zur CSSR bezogen hatte, dann aber doch nicht an der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 beteiligt wurde, aus Rücksicht auf den Zweiten Weltkrieg, der ja gerade mal 20 Jahre zurücklag. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Also es wird immer sehr leichtfertig darüber geredet, dass die NVA da eingegriffen habe. Das stimmt nicht. Also Einheiten wurden an die Grenze verlegt. Man wollte gerade bei dem sensiblen Verhältnis Deutschland oder Deutsche und Tschechoslowakei und Tschechen, weil es war ja die tschechische Grenze und nicht die slowakische nebenbei auch, man wollte nicht da eingreifen, man wollte auch nicht deutsches Militär in der CSSR haben. Das wäre auch kontraproduktiv gewesen, weil das nochmal ganz andere Emotionen freigesetzt hätte. Also insofern, das ist richtig, was Sie sagen.
Ich komme nochmal zurück auf die Traditionslinien beziehungsweise auf das, auf was die DDR überhaupt setzen konnte, wenn sie eine eigene Armee gründete. Und da war ja der Fakt so, dass der erste Generalstab der NVA praktisch vollständig aus ehemaligen Wehrmachtsoffizieren bestand. Interessanterweise aber nicht der berühmte Paulus, der sich in Stalingrad ergeben hatte. War das für die DDR wirklich kein Problem, dass man in dieser Kontinuität sich bewegen musste, das heißt, ja, mit Offizieren aus dem Dritten Reich eine Armee aufbauen musste, die den Faschismus sozusagen mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte oder das schon getan hatte? War das reiner Zwang, weil man halt nicht so viele Leute hatte oder woran lag das?
Also erstmal brauchen Sie ja für eine Armee Fachleute, also Offiziere, Generäle, die ihr Handwerk verstehen. Sie können jetzt nicht sagen, also lieber Genosse Meyer, du warst Bäcker, jetzt bist du General und befehligst eine Panzerdivision. Das wird nicht funktionieren, das weiß jeder auf der Welt. Das ist der eine Punkt, das ist ein praktischer Punkt. Sie haben Paulus angesprochen, aber sein Stabschef wurde in die NVA übernommen und an die Militärakademie der Wilhelm Adam beispielsweise. Man muss aber auch drei Dinge dazu sehen. Erstens gab es das Nationalkomitee Freies Deutschland, das wurde gebildet und hat dann nochmal eine wesentliche Verstärkung nach Stalingrad bekommen. Dann gab es die Antifa-Schulen, das heißt, man hat dann angefangen, Offiziere und Soldaten umzuschulen beziehungsweise sie auf die sozialistische Ideologie hin zu entwickeln. Das Zweite ist, es hat ja nicht nur in der NVA stattgefunden und nicht nur bei der Armee, sondern ich darf daran erinnern, dass in der DDR Ende der 40er eine Partei gegründet worden ist, die NDPD hieß, Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Übrigens, was kaum jemand weiß von einem Kommunisten, der hat das mit Parteiauftrag gegründet. Der hat den Parteiauftrag gehabt, diese NDPD zu gründen. Erstens, weil man die Nationalgesinnteren und die Offiziere gerne denen eine politische Vertretung im Sinne der SED geben wollte, also als Sammelbecken geradezu. Und man wollte diese NDPD gegen die bis Ende der 40er Jahre relativ oppositionelle liberaldemokratische Partei in Stellung bringen. Da hatte man ja auch eine politische Vertretung gehabt. Das heißt, man hat versucht, diese Offiziere erstens zu nutzen, zu benutzen und sie zu integrieren, wenn sie nicht sich schuldig gemacht hatten nationalsozialistischer Verbrechen. Das wurde in der Tat aber auch untersucht und auch durch die Stasi untersucht.
1962 wurde in der DDR die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und 1964 dann ein Wehrersatzdienst. Sie hatten es schon angesprochen, die sogenannten Bausoldaten. Und Sie hatten auch das Phänomen angesprochen, dass die DDR das einzige sozialistische Land war, das diese Möglichkeit überhaupt eröffnete. Welche Motive hatte die DDR-Führung für diesen Schritt?
Es gab eine große Auseinandersetzung mit der evangelischen Kirche. Einmal über die in westdeutschen Termini Wiederbewaffnung. Vor allen Dingen gab es eine große Auseinandersetzung über die Wehrpflicht. Und es gab so und so viele Pfarrer, ja, die den jungen Christen sagte, wenn ihr aus christlichen Gründen keine Waffe in die Hand nehmen wollt, dann ist das richtig. Also es war insofern mit der evangelischen Kirche ein Großkonflikt, den man dann so gelöst hat, dass man sagte, ja, wer wirklich aus Gründen des Gewissens keine Waffe in die Hand nimmt, der bekommt eine Möglichkeit. Man darf nur nicht vergessen dabei, dass diejenigen, die das gemacht haben, im Grunde, das wusste auch jeder, auf eine Karriere außerhalb der evangelischen Kirche in der DDR verzichtet haben. Das war dann aber auch nicht so einfach. Er musste es ja nicht nur einmal so dahin sagen, sondern da gab es Überprüfungen, da wurde Druck gemacht, da wurde Druck aufs Umfeld, dass das nicht so ist. Aber wenn er das durchgehalten hat, dann wurde er Bausoldat und wie gesagt, richtete sich auf ein Leben mit Restriktionen ein.
Wie ist die NVA überhaupt im Volk, sie war ja eine Volksarmee, angenommen worden, angekommen? Gab es tatsächlich echte Verbindungen zum Volk, in Anführungszeichen?
Naja, es gab schon mal insofern echte Verbindungen, weil sie eine Wehrdienstarmee war. Das heißt, jeder musste ja dorthin. Sie haben gerade die Einführung der Wehrpflicht 1962 genannt. Ab da war da kein Vertun. Also man wurde eingezogen und war dann 18 Monate oder 3 Jahre bei der Armee. Und das hatte ja dann vielleicht noch den Gedanken dazu, ab Ende der 70er wurde der Druck verstärkt, dass diejenigen, die Abitur gemacht haben, die jungen Männer, 3 Jahre, also Unteroffizier auf Zeit gehen sollten. Das haben nicht viele gern gemacht, aber es haben dann doch eine ganze Reihe gemacht, weil damit verbunden war die Möglichkeit entweder des Studiums oder der Studienwahl. Bestimmte Studienfächer konnten sie sich gar nicht mehr immatrikulieren lassen, wenn sie nicht 3 Jahre zur Armee gegangen waren. Aber man hat dann gesehen, was die Verbindungen zum Volk betrifft, weil es eine Wehrdienstarmee war, hatte das natürlich dann 1989 ein Problem. Es war 1989 so, dass im Juni der Aufstand in Peking war, die Demonstrationen Platz des Himmlischen Friedens, die ja niedergeschlagen worden waren. Und man hatte damals die chinesische Volksarmee eingesetzt zur Niederschlagung dieser demokratischen Demonstrationen von Studenten. Kurz darauf gingen ja auch die großen Demonstrationen in der DDR los und es wurde eins klar, man kann die NVA nicht mit der chinesischen Volksarmee vergleichen, weil man berechtigte Zweifel hatte, dass die Soldaten auf ihre Freunde, auf ihre Eltern, auf ihre Brüder, auf ihre Schwestern schießen würden. Das heißt, die NVA war in diesem Moment, in diesem Konfliktfall für die SED nicht eine im Innern einzusetzende Armee, weil man nicht wusste, was dann geschah. Und auch am 17. Juni hat ja nicht die kasernierte Volkspolizei, das ist nochmal ein ganz anderer Fall, die Situation für die SED gerettet, sondern es waren die sowjetischen Panzer. Und weil die sowjetischen Panzer 1989 nicht gefahren sind, auch deswegen brach ja das System zusammen. Denn eine Wehrpflichtarmee gegen das eigene Volk einzusetzen, ist immer ein hohes Risiko, wenn es denn überhaupt geht.
Ich will nochmal zurück zum Phänomen des Bausoldaten, also der Existenz des Bausoldaten. Das wurde oft verglichen mit dem Reichsarbeitsdienst im Dritten Reich. Ist das ein zulässiger Vergleich?
Ich würde das jetzt so nicht vergleichen wollen. Ja, die Frage ist ja immer bei einem Vergleich, was ist das Tertium Comparationis? Was ist der Vergleichspunkt dabei? Dass die arbeiten mussten, also arbeiten im Sinne von, die haben keine Kriegsübungen gemacht, sondern sie mussten Dinge bauen und so weiter und so fort. Das sicherlich, und dass sie kaserniert waren. Aber sie waren Militärangehörige, die nur keine Waffen in die Hand genommen haben und die nicht geschossen haben. Das war der Unterschied. Deswegen kann man das mit dem Reichsarbeitsdienst nicht vergleichen. Und man kann es auch deswegen nicht vergleichen, weil der Reichsarbeitsdienst für alle verpflichtend war. Es war nicht verpflichtend, dass sie Bausoldat geworden sind. Mir fällt bei aller Fantasie, die ich jetzt aufbringen möchte, nicht ein, wo das Tertium Comparationis liegen sollte.
Ist der Forschung inzwischen bekannt, ob die Sowjetunion den Wehrersatzdienst der DDR mehr oder weniger stillschweigend duldete aus höheren Prinzipien oder ob Moskau dagegen opponierte?
Es ist natürlich so, dass wir, als der eingeführt worden sind, Ende der Tauwetterperiode waren. Das heißt, Brezhnev kam an die Macht, die Zeit der Liberalität war vorbei, aber in dieser Zeit hatte sich die DDR keine allzu hohe, aber eine gewisse Eigenständigkeit erarbeitet und Ulbricht hatte sich auch eine gewisse eigene Verfügbarkeit ermöglicht und insofern gab es ja und hatte die DDR auch eine besondere Situation. Und die besondere Situation war, dass es erstens ein geteiltes Land war, sodass man immer auch schauen musste, wie kommt was im Westen an. Zweitens war die evangelische Kirche wirklich als eine kräftige Kirche nicht zu unterschätzen. Und diese evangelische Kirche war ja sehr stark auch verbunden mit der evangelischen Kirche in Berlin und Westdeutschland. Also wenn Sie sich nur daran erinnern, dass das Bistum Berlin-Brandenburg eine ganz gewisse Zeit lang von West-Berlin, vom Bischof Dibelius, verwaltet worden war, bis man es geschafft hat, sich von der Westberliner Kirche abzuschotten und einen eigenen Bischofsverwalter eingesetzt hat. Aber das sind politische Prozesse und insofern war es ein Kompromiss und insofern war an diesem Kompromiss auch nicht zu rütteln.
1989-90 wurde natürlich auch die NVA aufgelöst mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Aus Ihrer Sicht ist die Übernahme, ist die Vereinigung der beiden Armeen fair verlaufen oder ist die NVA de facto in Vergessenheit geraten oder wurde die Traditionslinie mehr oder weniger ausradiert?
Also ich fange mal von einem anderen Punkt an und zwar, ich wüsste jetzt nicht, warum man die Traditionslinie NVA hochheben sollte. Es war eine Armee in einem sozialistischen Staat, ein Staat, der dann gefallen ist von der Bevölkerung, von den Bürgern des Staates, wo ein gewisser Teil und dann immer mehr eigentlich nicht mehr in diesem Staat leben wollte. Ich meine, dass die Linke inzwischen die fortgesetzte Traditionslinie in der SED ist und ja auch selbst die SED ist, rechtsidentisch mit der SED ist, sollte uns nicht dazu verleiten, dass wir sagen, wir setzen die und finden das toll, dass die Traditionslinie der SED fortgesetzt worden ist. Natürlich war die NVA ein Machtinstrument eines Staates, einer Diktatur, die von einer Einheitspartei beherrscht wurde und wo sich im Grunde Blockparteien dazu verhalten haben und ihre gehörige Mitschuld daran getragen haben, dass diese Diktatur 40 Jahre lang in Ostdeutschland bestanden hat. Also es gibt wohl kaum etwas aus meiner Sicht, wo man sagen kann, man muss jetzt die Tradition der DDR weiterführen. Vielleicht gibt es einen Punkt, den man auch mal, wenn man denn irgendwas Positives erwähnen möchte, dann kann man schon auch noch sagen, dass die NVA wirklich eine Armee war, die gedacht war zur Landesverteidigung. Das zeigt sich an einem Punkt und zwar die Sowjets wollten gerne, dass auch NVA-Einheiten außerhalb, also vor allen Dingen in Afrika, mittäten. Das hat die DDR-Führung immer abgelehnt. Man hat zwar Militärberater nach Algerien, nach Äthiopien, nach Libyen, in den Südjemen, in Syrien stationiert und dorthin geschickt. Aber es war nicht so, dass reguläre Kampfverbände in afrikanischen Konflikten eingesetzt worden waren. Das hat man vermieden. Da hat man auch dem sowjetischen Druck standgehalten. Man ist nicht einmarschiert in die Tschechoslowakei. Aber wenn man es historisch genau betrachtet, sah die Situation 1980, 81 mit Polen etwas anders aus. Da hat letztendlich die Einführung des Kriegsrechts dafür gesorgt in Polen, dass es nicht dazu kommen konnte, dass NVA-Einheiten dort einmarschieren.
Was war die NVA der DDR? Welche Aufgaben, welche Traditionslinien hatte sie? Wie ist die Existenz der sogenannten Bausoldaten einzuordnen? Über all das sprachen wir mit dem Historiker und Publizisten Klaus-Rüdiger May. Vielen Dank für das Gespräch, Herr May.
Ich danke Ihnen.
Das war die Sendung Krieg und Frieden vom 13. Januar 2026 im Kontrafunk. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann gerne an die E-Mail-Adresse info@kontrafunk.radio. In der kommenden Woche begrüßt Sie wieder mein Kollege Gernot Danowski. Ein herzliches Auf Wiederhören wünscht Ihnen Andreas Peter.